Der heutige Sonntag steht unter dem Gesichtspunkt der Reformation. Viele Menschen denken daran, aber die Frage bleibt, handeln sie auch danach? Denken sie, was auch wirklich geschehen ist vor fast 500 Jahren? Dass Gott einen neuen Aufschwung gegeben hat, sein Wort beim Wort zu nehmen. Und wenn wir allein diesen Satz betrachten, könnten wir uns fragen für die heutige Zeit, nehmen wir noch Gottes Wort beim Wort? Oder haben wir nicht schon längst Gottes Wort durch eigene Worte und Gedanken ersetzt? Haben wir uns wieder ein eigenes Christentum geschaffen? Eine religiöse Form, in der wir leben wollen, uns freuen wollen, in der wir einfach schöne Zeiten erleben wollen? Oder richten wir uns immer noch nach dem Wort Gottes, dem inspirierten Wort Gottes? Die Reformation, liebe Geschwister und Freunde, hatte ja nicht nur zum Ziel, dass Martin Luther durch sein Bibelstudium erkennen und sagen durfte, dass der Mensch gerecht wird allein durch Glauben, sondern das Ziel lag darin, dass alle Menschen selbst das Wort Gottes empfangen, dass sie sich nicht mehr von anderen religiöse Dinge vormachen lassen müssen, sondern selbst lesen dürfen in der Bibel, ob es sich also verhielte. Schon in der Urgemeinde machten einige davon Gebrauch, andere wiederum nicht, die hörten nur auf das, was Menschen sagten und liefen fehl. Sie machten Parteiungen und Spaltungen. Der eine folgte dem Menschen nach, der andere jenem Menschen, der dritte diesem Apostel und manche ihrer eigenen Meinung. Aber da gab es eine Gemeinde zu Beröa, die hörte die frohe Botschaft des Evangeliums durch den Apostel Paulus. Und was steht von ihr geschrieben? Sie forschten in der Schrift, ob das wahr ist, was der sagt. Forschen wir noch in der Schrift, ob das wahr ist, was wir hören? Gleichen wir noch unser Leben ab mit dem Worte Gottes? Das war das Ziel Gottes, auch zur Zeit der Reformation, allen sein Wort in die Hand zu geben, damit sie darin lesen können, damit sie sich als Sünder darin wiederfinden, aber auch als solche, die geliebt sind und gerettet werden sollen in Ewigkeit. Heute an diesem Reformationstag steht ja der Spruch darüber aus 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher heißt Jesus Christus. Wenn wir uns als Gläubige auch für die kommende Woche auf etwas verlassen wollen, sollen wir uns auf Jesus Christus verlassen. Verlass dich weder auf deinen Verstand noch auf Menschenhilfe. Die Schrift sagt, diese ist nichts Nütze, aber Gottes Hilfe ist alle Wege Nütze. Der Predigttext zu diesem Reformationssonntag steht in Römer 3. Ich lese uns dort die Verse 21 bis 28. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum zu allen und auf alle, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist, welchen Gott hat vorgestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete in dem, dass er Sünde vergibt, welche bisher geblieben war, unter göttlicher Geduld. Auf dass er zu diesen Zeiten darböte die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt. Auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist des Glaubens an Jesum. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch der Werke Gesetz? Nicht also, sondern durch des Glaubens Gesetz. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben, durch den Glauben. Wir müssen einleitend sagen, dass Gott ja allen Grund gehabt hätte, dich und mich zu verwerfen. Denn es ist ja gar nichts Gutes an dir und an mir. An keinem Menschen. Die Heilige Schrift entlarvt das so. Wir selber, wenn wir in andere Bücher von Humanisten schauen, dann fühlen wir uns vielleicht noch ein bisschen geehrt, weil wir sagen, auf diesem Trip bin ich ja auch. Da bin ich ja gar nicht so schlecht, wie andere es von mir denken. Schauen wir aber in die Heilige Schrift, merken wir, da ist gar nichts Gutes mehr an uns. Gott hat ganz andere Gedanken über uns. Er sieht nämlich in das Verborgene. Er sieht deine Begrenzungen. Er sieht, dass du, was du Gutes tun willst, doch nicht tun kannst. Er sieht, dass du auf der ganzen Linie versagt hast. Dass du auch gar nicht befähigt bist, ihn in deinem Herzen ohne seinen Zuspruch zuzulassen. Er sieht, dass du dich bemühst, ein anständiger Mensch zu sein, und je mehr du dich bemühst, desto schlechter wirst du. Das sieht Gott in meinem Leben. Aber er nutzt diese Schau nicht, um mit einem einzigen Wort dieser Schöpfung und der Krone der Schöpfung, die darauf ist, ein Ende zu machen. Wir würden vielleicht manchmal diese Chance nutzen, um zu sagen, jetzt reicht's aber, jetzt will ich damit nichts mehr zu tun haben, jetzt schmeiß ich alles hin und wende mich etwas Neuem zu. Anders Gott, der lebendige Gott, er sucht immer wieder die Verbindlichkeit mit uns und daher auch dieser wunderbare Weg der Reformation, zu dem Gott sich Gefäße berufen hat, die neu sagen durften, komm zu Jesus, er macht alles gut. Getrennt sein von Gott wäre ja Hölle schon auf Erden und erst recht in der himmlischen Herrlichkeit. Getrennt sein von Gott ist Tod und Hölle. Und daran arbeitet der Widersacher Gottes und wir müssen leider von ihm auch mal reden, obwohl er gar nicht so interessant ist. Aber er hat Vollmachten, die über unser Leben und unsere Lebenskraft hinausgehen. Der Herr Jesus spricht von ihm, von dem Satan, dass er immer lügt und immer tötet. Es ist sein Ziel, den Menschen in ein frühes Grab zu bringen, und auch in den ewigen Tod, die Trennung von dem lebendigen Gott, seinem Schöpfer. Ein Lügner und ein Mörder von Anfang an. Er ist unterwegs, den bußfertigen Sünder immer wieder von der Gerechtigkeit Gottes abzuhalten, auf Abwege zu bringen. Aber Gott selbst ist bemüht, den Menschen zu sich zu ziehen. Durch die Gebote am Sinai, die das Volk Israel durch Mose empfangen hat, wollte Gott schon zeigen, wie der Maßstab des Lebens in seiner Gegenwart aussieht. Nicht um den Menschen zu verurteilen, um zu sagen, du hast keine Chance mehr, wenn du den Abgleich mit meinem Wort suchst, sondern ihm deutlich zu machen, du musst dir gefallen lassen, was ich für dich bereitet habe. Du musst dir meine Gnade gefallen lassen. Du musst dir meinen Zuspruch gefallen lassen. Du musst dir die Reinigung deiner Sünden durch das Blut des Lammes Jesu Christi zulassen. Darum gab Gott auf dem Berg Horeb, im Sinai, sein Wort. Er wollte aus dir und mir, aus den Menschen wieder solche machen, die Früchte bringen für die Ewigkeit, die in Verbindlichkeit mit ihm leben. Der Mensch sollte aber demütig werden und dies annehmen. Denn wir merken ja in uns selbst, wie versucht wir sind, alles selber zu machen. Ich will es tun. Ich werde es machen. Wir sind erfinderisch in vielen Dingen, die wir für gut halten, ohne sie je mit Gott abgesprochen zu haben. Gott aber bietet sich an. Und es steht im Neuen Testament wunderbarerweise geschrieben, er kam selbst zu uns, er kam in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen, uns, dir, mir, die Sünde nicht zu, sondern hat ein wichtiges Wort aufgerichtet unter uns, das lautet Versöhnung. Versöhnung. Es ist gleichsam so, dass Gott seine Hand dir und mir entgegenstreckt und sagt, ich habe nichts mehr gegen dich. Schlag doch ein. Nimm doch das Angebot. Das ist Gott. Obwohl er Grund hätte, diese Hand keinem Menschen entgegenzustrecken. Tut er es aber. Er hat das Wort der Versöhnung unter uns aufgerichtet. Und diese Versöhnung konnte kein Mensch und kann kein Mensch durch Werke, durch gute Taten erzielen. Martin Luther, der ja an diesem 31. Oktober 1517 95 Thesen an die Türe der Schlosskirche anbrachte, wollte einfach damit deutlich machen, lieber Mensch, höre auf, die Versöhnung mit Gott durch deine Leistung zu suchen. Er prangerte den Ablass der damaligen Zeit an, die Geldspenden, um sich etwas frei zu kaufen von der Folge der Sünde, dem Tod, der Bestrafung. Er prangerte an, dass Menschen sich erdreisten, anderen die Sünden zu vergeben und zu erlassen. Das ist nicht möglich. Er stellte neu auf den Leuchter, dass Gott es allein ist, der dieses Werk der Gnade für alle Menschen tut und getan hat. In unserem Losungsbüchlein steht ja schon die erste These abgedruckt. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Damit meinte natürlich Martin Luther nicht, dass wir das ganze Leben zerknirschte Leute sein müssen. Nein, das ganze Leben demütig vor Gott bleiben, weil wir nichts ihm zu bringen haben, er beschenkt uns. Wir sollen unabhängig bleiben von den Menschen, die sich wichtig tun über unserem Leben. Unabhängig bleiben von dem Gedanken, dass wir etwas zur Versöhnung dabei tragen könnten. Demütig vor Gott bleiben. Denn er neigte sich vom Himmel herab zur Erde in Jesus Christus und machte uns durch dieses Sühneopfer am Kreuz auf Golgatha gänzlich frei. In der These 36 und 37 lautet es, jeder Christ, der wahrhaft Reue empfindet, hat einen Anspruch auf vollkommenen Erlass von Strafe und Schuld. Jeder Christ, alle sind dazu eingeladen, ohne Ablass. Jeder wahre Christ, gleich viel, ob lebendig oder tot, hat an allen Gütern Christi und der Kirche teil. Gott hat sie ihm auch ohne Ablass gegeben. Das ist die Gnade, die uns begegnet aus dem Worte Gottes. Und darum ging es. Es ging nicht darum, dass ein Mensch Recht haben sollte gegen andere, die vielleicht Unrecht hatten. Es ging um die Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen, zu dir, zu mir. Es ging darum, dich und mich zu ihm zu ziehen. Und wenn sich Menschen dazwischen stellen, müssen sie einfach aus dem Mittel getan werden. Das Wort Gottes muss wieder zur Sprache kommen. Und dieses große Anliegen der Liebe Gottes durfte der Apostel Paulus in unserem Textabschnitt, den wir gelesen haben, neu auf den Leuchter stellen, damit alle Menschen ermutigt werden, die unter der Last der Sünde, unter der Last der Hoffnungslosigkeit, unter der Last ihrer eigenen Begrenzung, weil sie spüren, wir können ja Gott gar nicht geben, was wir geben sollten und wollten, einfach dankbar zu ihm kommen und sagen, hier bin ich. Ich will mich festhalten an deinem Wort. Dein Wort soll meine Speise sein. Und Gott selbst sagt, ich will wachen über mein Wort, dass ich es auch tue. Ich will dich ja beschenken, aber du musst mein Wort lesen. Höre nicht auf andere Worte, wenn es um dein Seelenheil geht, als allein auf die Worte Gottes. Paulus, er war ja ein Mann, der wusste, wovon er erlöst war. Viele Christen heute wissen das ja gar nicht mehr. Sie denken ja, naja, so schlecht war ich ja nicht. Ich habe ja auch dreimal vielleicht etwas falsch gemacht. Und na gut, ich nehme die Gnade an. Bin ja getauft, konfirmiert, dann ist ja alles paletti, alles okay. Aber Paulus wusste, wovon er erlöst war. Er wusste, dass er eigentlich in die tiefste Hölle verdammt sein müsse. Er verfolgte die Gemeinde Jesu. Und als er gerufen wurde, nun in die Gegenwart Gottes und nahm Jesus als seinen Heiland an, was steht von ihm geschrieben? Ich besprach mich nicht mit Fleisch und Blut. Ich habe nicht die Menschen abgefragt, was meinst du denn dazu? Wie soll ich jetzt leben? Sondern ich fuhr fort in der Offenbarung Gottes in meinem Leben. Und das bringt auch uns in unseren Tagen durch die Wirrnisse der Zeit, wenn wir uns verlassen auf das Wort Gottes allein. Die Gerechtigkeit, ein Geschenk aus dem Himmel für uns unverdienterweise, dürfen wir diese annehmen. Denn an die Gemeinde zu Korinth schrieb Paulus auch, dass Gott den, der überhaupt von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus Christus, was hat er aus ihm gemacht? Er hat ihn für uns, für dich und mich zur Sünde gemacht. Ein unbegreifliches, wunderbares Wort. Er hat ihn zur Sünde gemacht, damit wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ja, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden haben. Denken wir noch daran. Das sind die Aussagen der Heiligen Schrift. Und Reformation bedeutet nichts anderes als Rückkehr zur Heiligen Schrift. Jesus trug deine Schuld. Er ist Mittler zwischen Gott und dir und mir geworden. Die wahre Gerechtigkeit wird durch den Glauben an diesen Gerechten erlangt, durch den Heiligen Geist. Diese neue Gerechtigkeit, die wir geschenkweise jeder von uns bekommt, bleibt auch bei uns. Auch nach dem physischen Tod. Bleibt bei uns bis in Ewigkeit, so dass wir vor dem Angesicht Gottes stehen dürfen, dass wir ihn anschauen dürfen, ohne zerstört zu werden. Sie bleibt bei uns und richtet in uns die Freude des Ansehens des Angesichtes Gottes auf. Denken wir an die Worte des Apostel Johannes, der dies ausdrückte in seinem ersten Brief und sagte, wir sind Gottes Kinder durch das Geschenk der Gnade und wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir dürfen ihn anschauen, den lebendigen Gott, ohne zu verderben. So wie auf der einen Seite alle Menschen ohne Ausnahme totgeweihte Sünder sind und eigentlich von Gott getrennt? So können nun alle Menschen auf der anderen Seite durch den Glauben an Jesus Christus allein gerecht werden und zu Gott kommen. Mit ihm, mit dem himmlischen Vater in seinem Reich leben. Und liebe Geschwister und Freunde, wir wissen ja nie, wann das beginnt. Ich hatte jetzt kürzlich eine Beerdigung eines Professors, der ja auch noch gar nicht mal so alt war. Plötzlich eine Diagnose, Krebs, 10 Wochen später tot. So schnell kann das gehen. Keiner hat's gehofft, keiner hat's gewusst, keiner hat's geahnt. Wir sollen und dürfen durch die Gerechtigkeit, die uns geschenkt ist, in Ewigkeit bei Gott sein. Allerdings, Reformation heißt ja auch, demütig zu dem Punkt zurückkehren, wo diese Gerechtigkeit empfangen wird. Zu dem Bekenntnis, ein Sünder zu sein, nichts bringen zu können. In unserem Textabschnitt wird Jesus Christus als dieser Gnadenthron, Gnadenstuhl dargestellt, wo wir niederknien dürfen und sagen, hier bin ich. Mit all meiner Last, mit all meiner Schuld. Ich bin ein Sünder. Hier bin ich. Sünde muss bekannt werden. Aber zugleich an diesem Stuhl gibt es die totale Vergebung aller Sünden. Der Vergangenheit, der Gegenwart und auch der Zukunft. Die Sünden werden versenkt im Meer. So sagt es die Schrift in Micha 7, Vers 19. Wo es am tiefsten ist. Keiner darf nachgraben. Allerdings, wir müssen es zugeben. Auch in Jesaja 1, Vers 18 steht, kommt, spricht der Herr, kommt. Lasst uns miteinander rechten. Kommt. Erzählt, wie es euch geht und was ihr getan habt. Sagt es, kommt. Er lädt ein. Und er verspricht, egal was du jetzt erzählst vor diesem Gnadenthron, wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Aber kommt, kommt, berichtet, was in eurem Leben vor Gott nicht in Ordnung ist. Ich will euch vergeben, spricht der Herr. Der Apostel Johannes durfte das dann auch so sagen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er ja treu und gerecht, dass er uns vergibt. Aber hier steht immer wieder beides zusammen. Sünde bekennen, Vergebung. Treu und gerecht. Und er reinigt uns von aller Untugend. Reformation ist doch notwendig. Wir freuen uns über diese Gnade, über das Gnadengeschenk, das Gott den Menschen gibt. Aber nicht nur erst im Mittelalter, sondern schon davor, immer wieder, wurde die Suche Gottes, die Einladung Gottes zu den Menschen torpediert vom Satan. Bis auf den heutigen Tag torpediert, dass du ja nicht in Einfalt Jesus Christus in deinem Leben an- und aufnimmst. Du sollst an alles Mögliche denken, aber nur nicht an die Gnade Gottes. Du sollst in ein selbstsüchtiges christliches Leben hineingeführt werden und die Gnade soll verdunkelt werden. Das ist das Werk des Widersachers zu allen Zeiten. Nicht nur die damalige Kirche oder die Kirchenführer versuchten, die Gläubigen zu täuschen. Es sind die Religionen, die Irrlehren bis auf den heutigen Tag, die zusätzliche Heilswege anbieten, damit der Mensch dadurch selig würde. Sie lassen manchmal auch die Bibel stehen, ergänzen sie aber und sagen, das musst du aber auch noch tun. Auch zur Zeit der Reformation traten gleich wieder Leute auf, die dagegen standen und die alles wieder kaputt machten. Da gab es dann Zwickauer Propheten, die sagten, halt, wir haben den Geist, der Heilige Geist. Wir brauchen die Bibel nicht. Sie verbrannten zum Teil das Neue Testament. Und sagten, der Geist sagt uns alles, kennen wir von heute auch, in unserer Zeit, schwarmgeistige Bewegungen. Sie prophezeiten damals das Ende der Welt in 5 bis 7 Jahren, ach, was haben wir durch die Zeiten damit mit solchen Prognosen zu tun gehabt? Und bei diesen Propheten gab es einen Mann namens Storch. Er sagte, Gott hat ihm das alles offenbart. Und er würde dann in dem Reiche Gottes eine Herrschaftsstellung haben. Und wiederum andere, die schmissen alles über den Haufen und sagten, nur eins, du musst dich nochmal taufen lassen. Hast du das gewusst? Dann wird alles richtig. Was war das Ende vom Lied bei diesen Wiedertäufern? Ein heilloses Durcheinander. Da gab es auch einen Mann, Jakob Blaurock, der dann oft die Versammlungen störte und plötzlich aufstand und sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird selig werden. Und dann gab es wieder andere, die da erklärten, der Herr befehle ihnen, wie die Kinder zu werden. Sie sprangen auf den Straßen und klatschten in die Hände. Sie tanzten einen Reigen, warfen sich auf die Erde und wälzten sich im Staube. Einige verbrannten das Neue Testament und sagten, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Andere fielen in Zuckungen und behaupteten, Offenbarungen zu haben. Und vieles alle mehr. Ist ja nichts Neues heute. Das gab es schon immer. Reformation hin zu Gott wird torpediert vom Satan. Denke daran auch in deinem eigenen Leben. Da gibt es dann die Bücher der Mormonen. Sie folgen einfach den Schriften von Joseph Smith. Natürlich haben sie auch die Bibel. Die Sieben-Tags-Adventisten folgen der Ellen White. Natürlich haben sie auch die Bibel. Die Neuapostolischen folgen Edward Irving. Er hat ja noch besondere Offenbarungen. Die christliche Wissenschaft der Mrs. Mary Baker Eddy. Ja, natürlich haben sie auch die Bibel. Die Anthroposophen haben auch die Bibel. Aber sie folgen den Offenbarungen von Rudolf Steiner. Was hast du zur Bibel? Wonach orientierst du dich? Worauf verlässt du dich? Zum Worte Gottes hinzu? Lass nichts zu, außer das Wort Gottes zu deiner Seligkeit. An dieser Stelle bestätigte ja auch zur Zeit der Reformation Martin Luther, was in dem Propheten Jeremia steht, dass es immer wieder Menschen gibt, die besondere Erkenntnisse hervorbringen wollen, um sich ins Licht zu setzen und nicht die Ehre des lebendigen Gottes suchen. Der Herr sprach hier zu dem Volke Israel, was sind das für Propheten, was predigen sie falsch? Was sind das für Leute unter euch, die in meinem Namen sprechen, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die falsch weissagen, aus ihres Herzens Trügerei weissagen? Sie manipulieren das Wort Gottes und bringen es so, wie sie es gerne hätten. Und sie wollen, dass mein Volk meinen Namen vergisst über ihre Träumerei. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume, aber wer mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen? Stroh sind Träume, Säume. Aber Weizen, Nahrung, ist das Wort Gottes. Wer sich auf andere Offenbarungen Gottes als die Heilige Schrift allein verlässt, ist verführt und bleibt außerhalb der Gnadengemeinschaft mit Gott stehen. Vielleicht müssen auch wir persönlich oder als christliche Gemeinde an dieser Stelle neu schauen, wo wir abgewichen sind. Immer wieder war es das Wort Gottes allein, was Menschen zurückführte in die heilige Nähe des Schöpfers. Wenn wir denken an diesen gesegneten König Josia, jung an Jahren und doch erfüllt mit dem Wunsch, Gott zu leben. 8 Jahre alt war er, als er König wurde, und als er 16 war, fing er an, Gott zu suchen. Jugendliches Alter, aber mit ganzem Ernst. Welche Schritte tat er? Zunächst, alles, was sich an ihn geheftet hat und in Juda, in Israel, diese Prediger der Götzen, tat er weg. Ich will frei sein von den Einflüssen anderer Kräfte. Danach wandte er sich dem Bau und der Reinigung des Tempels zu und suchte diese Stätte, durch die und in der Gott redete mit dem Volk. Und während er das suchte, was fand man? Plötzlich das Buch Gottes, die Bibel. Und als man die Bibel gefunden hat, was tat man? Man las in ihr und tat Buße. Man machte einen neuen Bund und sagt, Herr, wir wollen nur auf dein Wort hin handeln und leben. Und das nahm eine wunderbare Wende in Israel. Das Wort Gottes allein. Oder denken wir an die babylonische Gefangenschaft. 70 Jahre musste Juda in Babel sein, weil sie abgewichen waren, weil sie wieder etwas anderes zuließen als das Wort Gottes allein in ihrem Leben. Sie sind auf Abwege gekommen. Sie folgten ihren eigenen Gedanken nach. Und nun kamen sie zurück unter Nehemia und Esra. Sie bauten die Stadtmauer Jerusalems wieder auf, sollten den Tempel wieder bauen. Und dann kam die entscheidende Wende. Das war noch nicht Erweckung. Erweckung liegt nicht darin, dass man irgendwelche Taten tut, die Mauer Jerusalems baut, den Tempel baut, sondern sie fanden das Wort Gottes. Und dann heißt es dort so wunderbar im Buch Nehemia, Kapitel 9, dass sie ein Viertelteil des Tages in der Bibel lasen. Und ein anderer Viertelteil taten sie Buße über dem, was da drin stand. Da merkten sie plötzlich, wo sie gelandet sind. Dann lasen sie wieder ein Viertelteil des Tages in der Bibel. Und dann beugten sich wieder vor dem lebendigen Gott und sagten, es tut uns leid, wir sind ja total abgewichen von deiner Liebe, von deiner Zuwendung. Und dann machten sie einen neuen Bund aufgrund des Wortes Gottes und sagten, jetzt wollen wir bei dir bleiben. Und das ist auch das, was in der Reformation geschehen ist. Viele Menschen waren ermutigt, jetzt die Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Denn Gott möchte gerne. Und das heißt auch für uns Reformation, dass du und ich ein Segen sind für andere, dass wir führen und nicht verführen. Ich möchte uns diesbezüglich noch etwas aus dem Propheten Jesaja nahebringen. Was sagt dort der Herr zu seinem Volk? Sie sagten ja, wir machen ja schon viel, wir fasten sogar. Siehst du das gar nicht an? Sagt der Herr, nein, das sehe ich nicht an. Du, das, was du da machst, das kannst du ruhig vergessen. Mache das, was ich dir sage. Dann passiert Folgendes. Jesaja 58, 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Besserung wird schnell wachsen und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen. Dann wirst du rufen. So wird dir der Herr antworten. Wenn du wirst schreien, wird er sagen, siehe, hier bin ich, so du niemand bei dir beschweren wirst, noch mit Fingern zeigen, noch übel reden, und wirst den Hungrigen lassen finden dein Herz und die elende Seele sättigen, so wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen, und deine Seele sättigen in der Dürre und deine Gebeine stärken und du wirst sein wie ein gewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, welcher es nimmer an Wasser fehlt und soll durch dich gebaut werden, was lange wüst gelegen ist. Durch dich. Das ist Reformation. Zurück zum Herrn, dass er dich und mich gebrauchen kann, zum Segen für andere, wenn du in seiner Gegenwart bleibst. Die Wahl ist uns ja gestellt. Entweder Gott oder Menschen. Wir können entscheiden, auf wen wir hören wollen. Der Herr Jesus hat einmal zu den Jüngern auch gesagt, bitte entscheidet. Ihr könnt ja gehen. Wollt ihr gehen? Folgt den Menschen. Was sagte Petrus? Nein. Wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, kein anderer. Und wir haben erkannt und geglaubt, dass du bist Christus und nicht die anderen. Egal, wer das sei. Wir wollen bei dir bleiben. Und Gott sagt, du darfst kommen. Nichts wird dich dann trennen von mir. Wer ist denn noch da, der dich dann beschuldigen kann? Wer ist da, der dich verurteilen kann? Gott hat dich gerecht gemacht, weil du an ihn in Jesus Christus glaubst und seine Gerechtigkeit empfangen hast. Du bist gesichert in Zeit und Ewigkeit. Zum Schluss möchte ich einen Vers von einem Lied, was das ja auf den Punkt bringt, noch lesen. Da lautet es: Herr, nimm mich gefangen, denn dann erst bin ich frei. Entwinde meiner Hand die Wehr, auf dass ich Sieger sei. Ich falle doch im Kampf, kämpf ich in eigener Kraft. Doch hält dein Arm umfangen mich. Bist du's, der alles schafft. Gott in Jesus Christus ist unser Leben. Amen.